Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podcast Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Professor Stefan Hackenberg, Inhaber des Lehrstuhls und Leiter der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie. Sie sind ein bisschen verändert zu der Denomination, die wir vorher da hatten. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Professor Hackenberg.
Hallo.
Erste Standardfrage, für uns immer der Aufmacher. Warum sind Sie Humanmediziner geworden? Gab es da ein besonderes prägendes Erlebnis oder war das schon immer ein Wunsch?
Nee, das war nicht ein Wunsch, der schon lange zu Schulzeiten bestand. Zugegebenermaßen wusste ich nach dem Abitur erstmal gar nicht, was ich machen soll. Und letztendlich haben Freunde von mir den Medizinertest gemacht und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich einfach mal mit. Und in der Vorbereitung habe ich dann gemerkt, da gab es ja auch immer Aufgaben, wo man Textverständnis abgeprüft bekommen hat, dass die Texte, die man da lesen sollte, dass die alle recht interessant waren. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mich der menschliche Körper und die Krankheiten und die Therapie dazu interessieren und so bin ich halt zum Medizinstudium gekommen. Mhm. Also es hat sich erst sehr spät ergeben.
Mhm. Und dann haben Sie studiert und wie sind Sie dann konkret auf diese Fachdisziplin gekommen oder hätte es, alternativ gefragt, vielleicht auch eine andere sein können?
Ganz bestimmt, am Anfang schon. Auch das hat sich bei mir relativ spät herauskristallisiert. Es war tatsächlich die Vorlesung für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in München mit einem sehr tollen Lehrstuhlinhaber, dem Professor Kastenbauer damals, der eine wirklich Top-Vorlesung gemacht hat, sodass ich da gemerkt habe, das Fach interessiert mich, glaube ich. Und ich habe gleich im Anschluss dann mich für eine Formulatur angemeldet und da letztendlich dann auch bestätigt, das ist, glaube ich, mein Fach.
So eine akademische Karriere setzt ja auch immer eine gewisse Flexibilität voraus. Also man hat wechselnde Standorte, manchmal im Ausland. Mhm. Wollen Sie uns in ein paar Worten beschreiben, über welche Stationen das bei Ihnen abgelaufen ist?
Gerne. Also es begann mit dem Studium in München und eigentlich wollte ich gerne in München bleiben. Letztendlich war es aber so, dass das nicht ging, weil wir extrem viele Interessenten in München hatten und dann haben die natürlich diejenigen genommen, die in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Doktorarbeit gemacht haben oder irgendwelche Eltern hatten, die vorher schon mal in der Klinik waren und so weiter. Also für mich war jedenfalls erstmal kein Platz und deswegen bin ich nach Regensburg gegangen. Das war auch eine sehr, sehr gute Klinik, Uniklinik auch, wo man eine sehr gute Basisausbildung bekommen hat. Bin dann aber, weil die Forschung in Würzburg einfach besser war und ich gemerkt habe, wenn Forschung interessiert mich eigentlich auch, bin ich dann nach Würzburg gegangen und habe dann dort meine Ausbildung gemacht, bin dort Oberarzt geworden, dann irgendwann leitender Oberarzt und habe mich von dort aus auch beworben. Ausland, das hätte ich tatsächlich sehr gerne gemacht, das hätte mich interessiert, aber ich habe schon relativ früh mein erstes Kind bekommen, sodass das dann, meine Frau ist auch Medizinerin, dass sich das dann einfach nicht ergeben hat, sodass es für Familie einfach günstiger war, in Deutschland zu bleiben. Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Hat auch mit einer, also die meisten Lehrstuhlinhaber waren ja mal irgendwann im Ausland, aber das muss nicht unbedingt sein. Mhm. Kann man auch von hier aus machen.
Mhm, finde ich interessant. Jetzt gibt es ja, wenn man sich so ein Portfolio einer Klinik im Versorgungsbereich anguckt, immer so eine Frage, stelle ich mich möglichst breit auf, um die ganze Palette versorgen zu können oder bilde ich innerhalb des Portfolios einzelne besondere Schwerpunkte? Jetzt sind Sie, glaube ich, innerhalb der gesamten Region die einzige HNO.
Ja.
Wie beantworten Sie dann vor dem Hintergrund die Frage, müssen Sie sich da spezialisieren oder möglichst breit aufstellen oder beides?
Tendenziell stellen wir uns eher breit auf. Mhm. Also wir wollen hier eigentlich das ganze Spektrum anbieten können. Spezialitäten, die bilden sich dann oft auch zufällig aus, dass man irgendwo merkt, es ist in der Region eine Versorgungslücke für ein ganz spezielles Krankheitsbild und man bekommt dann eben die Zuweisungen. Aber ich denke, ein Haus der Maximalversorgung, wie wir das hier sind, insbesondere ein universitäres Haus, sollte das gesamte Spektrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde abbilden. Mhm. Klar, jeder hat so seine Spezialgebiete, so ein bisschen, die ihm besonders Spaß machen. Das ist bei mir sicherlich vor allem die Onkologie, aber mir macht auch die Ohrchirurgie, die Mittelohrchirurgie, Schädelbasischirurgie sehr viel Spaß. Und das biete ich hier auch an.
Und forschungsseitig, wenn Sie Ihre Klinik und Ihre Arbeit und Ihren Lehrstuhl vorstellen müssten, was würden Sie sagen, sind das die gleichen Themen, die Sie auch in der Versorgung prägen, oder gibt es darüber hinaus Fragestellungen, die Sie interessieren?
Da gibt es darüber hinaus sicherlich auch Fragestellungen. Auch das ergibt sich immer so ein bisschen standortspezifisch, und unsere Forschung konzentriert sich einerseits auf die onkologische Forschung. Da machen wir von Grundlagenwissenschaft in der Zellkultur, wo man sich anschaut, wie kommunizieren Zellen in einem Tumor miteinander, geht dann über die Betreuung oder die Mitbetreuung von klinischen Studien, wo man neue Medikamente ausprobiert und sich anschaut, wie die Patienten darauf ansprechen. Und das betrifft aber auch bildgebende Verfahren, die mich sehr interessieren, wo man sich anguckt, ob man einen Tumor noch besser sichtbar machen kann. Dann ist es aber auch die Forschung mit Nasenschleimhaut, da mache ich sehr viel. Nasenschleimhaut Richtung entzündliche Veränderungen, aber mich interessiert auch, wie der Mensch riecht. Mhm. Also nicht, wie er selber riecht, sondern wie das Riechvermögen funktioniert und die Prozesse da. Und da gibt es auch noch relativ große Wissenslücken diesbezüglich, das ist, finde ich, auch sehr spannend. Und dann beschäftigen wir uns aber auch noch mit der Nase als Organ, als Kontaktorgan für alle möglichen Stoffe der Umwelt. Also zum Beispiel für Feinpartikel, für andere chemische Substanzen, und schauen uns eben auch in Modellen an, wie der menschliche Körper darauf reagiert.
Jetzt haben Sie ja einige universitäre Standorte im Laufe der Zeit kennengelernt. Mhm. Die sind sicherlich auch sehr unterschiedlich, jeweils in ihrer Ausprägung. Wie würden Sie den Standort Aachen denn qualifizieren und beschreiben, und was sind vielleicht Vorzüge und woran haben wir vielleicht auch noch Optimierungsbedarf oder welchen Bereich?
Das ist eine sehr gute Frage. Also es ist vollkommen richtig, dass jeder Standort sehr spezifisch und individuell ist. Und der Standort Aachen hat als große Besonderheit, dass wir hier in diesem Gebäude wirklich alle zusammen sind. Das heißt, dass die Kommunikationsmöglichkeit mit den theoretischen Fächern sehr, sehr gut ist, dass dadurch eine Interaktion entsteht, die meiner Meinung nach sehr einzigartig ist, die ich so auch in meinen Kliniken, in denen ich vorher war, nicht in der Art und Weise erleben konnte. Und das ist auch was, das muss man wirklich auch auskosten. Das muss man einerseits genießen, dass man diese kurze Wege hat, andererseits aber auch was draus machen und schauen, dass man Kooperationen aufbaut. Und das ist sicherlich ein Punkt, das wird ein paar Jahre dauern, bis man so sein festes Netzwerk hat. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Das eine klappt, das andere nicht. Aber das ist etwas sehr Spezifisches. Das Gleiche gilt aber auch für die klinische Versorgung. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch, dass man da im OP wirklich nebeneinander ist, dass man gemeinsam in den Besprechungen sitzt. Das ist nicht immer und überall so. Also teilweise ist es so, dass die einzelnen Fächer doch sehr separat voneinander arbeiten, und das ist hier nicht der Fall. Also das ist etwas, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Vorteil des Standortes. Und Aachen versteht es auch, obwohl es eine verhältnismäßig kleine Uniklinik ist im Vergleich zu anderen Standorten in Nordrhein-Westfalen, versteht es aber auch, sich durch Spezialgebiete einzigartig zu machen. Und das ist trotz alledem was, auch wenn ich die HNO-Heilkunde breit aufstellen möchte und hier alles anbieten will, ist es natürlich trotzdem auch irgendwie schön, wenn man sagt, man hat ein ganz besonderes Gebiet hier, das es doch irgendwo nur in Aachen gibt. Was das dann sein wird, das hat man teilweise in der Hand, teilweise aber auch nicht. Also das ergibt sich manchmal einfach auch so aus dem, was man mitbringt und aus dem, was aber auch gefragt ist und was die anderen so anbieten.
Das ist ein interessanter Punkt, inwieweit wahrscheinlich auch die bauliche Weise, wahlweise einerseits Campusprinzip plus ein großes Haus, in dem alle Fachabteilungen sind, wahrscheinlich auch die Zusammenarbeit prägen oder entsprechend beeinflussen. Als Sie kamen, haben Sie ja auch den Titel der Klinik als solches ein bisschen changiert und haben Kopf- und Halschirurgie jetzt noch hinzugefügt. Worauf konkret hebt das denn ab? Was fehlte Ihnen denn sozusagen in der Darstellung vorher, oder was wollten Sie noch zusätzlich ergänzen mit dieser?
Ehrlich gesagt wollte ich mich ganz einfach nach dem Titel unserer Fachgesellschaft richten. Okay. So heißt unsere Fachgesellschaft, und die Namensgebung ist meiner Meinung nach auch gar nicht so relevant. Also das ist eine Verpackung, was dann drinsteckt, ist immer etwas anderes. Nennen kann man sich, wie man auch immer will. Die Zusatzbezeichnung plastische Operationen oder plastische Chirurgie, die da vorher war, die könnte ein bisschen irreführend sein. Es gibt ja hier mehrere Kliniken, die auch plastische Operationen durchführen, und zu jedem Fachgebiet gehört das auch irgendwo mit dazu. Wir haben halt einen speziellen Teil der plastischen Chirurgie, der vor allem in unserem Gebiet liegt, das ist die Nasenchirurgie zum Beispiel, aber auch rekonstruktive andere plastische Eingriffe im Gesicht und am Hals. Aber der Titel sollte eigentlich sehr allgemein gefasst sein, sodass man Entwicklungsmöglichkeiten auch hat, und sich durch den Titel nicht so unbedingt in eine Zwangsjacke stecken lässt, sondern das soll einfach ein relativ breiter Titel sein. Und ich dachte mir, dass der Name unserer Fachgesellschaft da eigentlich optimal dafür geeignet ist.
Angenommen, ich wäre jetzt ein Nachwuchsaspirant und mich würde interessieren, wie Sie arbeiten und was Sie tun. Und wäre umgekehrt vielleicht auch die Frage, was muss ich denn mitbringen, um bei Ihnen in Ihrem Fach und in Ihrer Klinik zu realisieren?
Also, wo ich schon Wert drauf lege, ist, dass man ein intrinsisches Interesse daran hat, auch irgendwo sich wissenschaftlich zu beschäftigen. Und da helfe ich auch meinen Mitarbeitern hier, aber auch neuen Leuten, Doktoranden, dass sie lernen, sich das auch irgendwo zu organisieren. Das ist sicherlich der Hauptpunkt, dass am Interesse scheitert es in den meisten Fällen nicht, sondern daran, dass man das irgendwo auch in seinen Alltag integrieren muss. Das ist nicht ganz so einfach. Es gibt Möglichkeiten von der Fakultät, aber letztendlich, wenn so eine Förderung mal ausgelaufen ist, dann muss man es trotzdem wieder in den Alltag integrieren. Aber Interesse sollte natürlich schon dabei sein. Und was in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde eben sehr speziell ist, ist, dass wir ein sehr breites Patientenspektrum haben. Wir haben Kinder, wir haben sehr alte Patienten, wir haben mittelalte Patienten. Und was das Handwerkliche betrifft, ist das so, dass wir eben von durchaus großer Weichteilchirurgie, wenn man an die Tumorchirurgie denkt, dann über endoskopisches Operieren in den Nasennebenhöhlen und an der Schädelbasis bis hin zur Mikrochirurgie unter dem Operationsmikroskop bei den Ohren oder den Rekonstruktionen, dass wir hier wahnsinnig viele, sage ich mal, handwerkliche Skills anbieten können. Das natürlich toll ist, wenn man alles irgendwo gut kann, aber dass man auch so ein bisschen seine Nische finden kann und sagen, das kann ich jetzt besonders gut. Ich meine es nicht so unter dem Mikroskop, aber ich kann sehr, sehr gut mit dem Endoskop operieren. Sodass man hier sehr gute Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Abgesehen davon ist das HNO-Fach natürlich an sich auch relativ breit aufgestellt. Wenn einen mehr die diagnostischen Dinge interessieren, kann man hier auch sehr viel machen. Und man hat natürlich auch, das muss man auch sagen, auch immer gut die Möglichkeit, sich niederzulassen. Das ist ja nicht für jedes Fach der Fall, aber hier hat man einen sehr offenen Weg, wenn man sich für die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde entscheidet. Also kann der Weg wirklich in viele Richtungen gehen.
Wenn ich mir so ein bisschen die Kliniklandschaft angucke, dann habe ich auch fast das Gefühl, dass es irgendwie einen Trend gibt. Einerseits gibt es große Versorgungszentren wie Uniklinika, die ein sehr komplexes Patientenklientel auch haben einerseits. Und auf der anderen Seite gibt es viele kleinere Kliniken, die sich keine eigene HNO mehr leisten, sondern eine Belegarztabteilung daraus machen. Trifft das so faktisch zu, dass sich da ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt? Und was bedeutet das, wenn ich dieses Fach lernen möchte? Also muss ich mich da auch ein Stück weit auf einen höheren Grad an Ambulantisierung einstellen?
Ich glaube, dass die Ambulantisierung auf jeden Fall ein großes Diskussionsthema über die nächsten Jahre sein wird. Wir geben uns natürlich in der Planung unserer Patienten schon auch immer Mühe zu gucken, was muss man denn überhaupt stationär behandeln. Betten sind immer knapp, man muss sich das immer gut überlegen, wie lange müssen die Patienten auch vor Ort bleiben. Aber letztendlich hat gerade so ein großes Krankenhaus, greift natürlich vor allem auch die größeren Fälle ab. Also das heißt, eine Ohrentzündung, die jetzt nicht ganz banal ist oder wo man nicht ganz wenig nur operieren muss, sondern wo man eben doch ein bisschen mehr machen muss, wo die Komplikationsraten auch einfach etwas anders sind. Und aus einem ganz kleinen Eingriff kann im Rahmen einer Komplikation plötzlich was ganz Großes werden, gerade bei uns. Ja, im Kopf liegen viele sehr wichtige Organe, das Auge, das Gehirn, nebeneinander. Auch die Atemwege sind so ein Punkt, wenn man da operiert und es passiert irgendwas, es blutet was, dann wird aus einer banalen Endoskopie, wo man sich denkt, naja, geht doch ambulant, wird plötzlich ein Fall, der komplexe Notfallmedizin erfordert. Und das ist auch was wir in der Kommunikation mit den umliegenden Häusern immer wieder sehen. Also die wollen von uns gerne Notfall-SOPs haben. Wo sind so schwierige Situationen, die ich sofort wegschicken muss? Also man merkt, dass auch so diese Häuser, die Sie vorher erwähnt haben, bei denen Beleger zum Beispiel da sind, dass die trotzdem den Kontakt an die Unikliniken suchen, um sich abzusichern und dieses, ja, sage ich mal, Fach, in dem man schon relativ viele Notfälle einfach auch hat, dass man das auch in diesen Häusern gut handeln kann und seine Kompetenzen nicht überschreitet und rechtzeitig auch erkennt, das ist jetzt was Großes, das muss an die Uniklinik.
Umgekehrt, ich bin jetzt ein medizinischer Laie, aber ich frage mich immer, macht es endlich vielleicht auch die Komplexität gerade interessant? Also wenn ich jetzt an einem Haus wäre, wo ich gefühlt nur ein Standardset an Eingriffen vornehme, die sich gar nicht so arg variieren dürften, weil ich mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln eben nur das machen könnte, da hat es doch hier sicherlich auch einen anderen interessanten Faktor, der Sie bei der Arbeit begleiten dürfte,
oder? Auf jeden Fall. Also ich denke, dass gerade in der Ausbildung, dass es da ganz relevant ist, dass man an ein Haus geht, wo man viel sieht, wo man auch ungewöhnliche Fälle sieht. Klar, man bekommt möglicherweise gerade am Anfang ein vielleicht sehr von der Universität gefärbtes Bild des Fachs, wo man nur schwere Erkrankungsausprägungen zu Gesicht bekommt. Aber das ist auch wichtig für die Ausbildung, weil man dann eben sieht, wie gehe ich mit so etwas um und was kann mir eben auch in der Praxis mal über den Weg laufen. Und ich glaube, es ist von unschätzbarem Wert, wenn man das große Spektrum eines Fachs in einem Haus wie diesem erleben kann. Und deswegen würde ich jedem raten, auf jeden Fall in der Uniklinik oder in einem großen städtischen Krankenhaus das Fach kennenzulernen. Wenn man sich dann später dazu entscheidet, das Fach in der Niederlassung zu machen und kleinere Eingriffe durchführt, dann hat man immer noch das Backup-Wissen, das einem in der Notfallsituation weiterhelfen kann und einen richtig reagieren lässt.
Wie ist es denn im Allgemeinen um die Nachwuchssituation, also wenn man aus der Perspektive das betrachtet, Ihrerseits betrachtet, um die Nachwuchssituation im ärztlichen Bereich bestellt? Ist es ein sehr kompetitives Wettbewerbsumfeld? Also sind viele da, die das machen wollen? Oder ist das eher ein etwas spezielleres Fach, wo es vielleicht nicht ganz so eng ist, wie es in großen inneren Fächern vielleicht der Fall sein mag?
Das ist sehr unterschiedlich. Das sind tatsächlich so Phasen, die auch relativ von der Lehre abhängen. Das kann ich jetzt hier für Aachen noch relativ schwer sagen, weil meine eigene Lehre ist noch gar nicht so zum Zug gekommen. Ich bin ja noch relativ neu, aber wir versuchen auch schon so ein bisschen mehr Kompetenzen zu fördern, praktische Angebote hinzuzunehmen und uns nicht nur auf die Vorlesung zu konzentrieren, sodass man auch einen guten Einblick für das Fach bekommt. Aber ich sag mal so, üblicherweise ist es schon so, dass wir so einen stufenweise Karriereweg bei unseren Nachwuchsärzten sehen. Das heißt, die haben hier Formulatur gemacht, dann haben sie gemerkt, oh ja, das gefällt mir, mache ich doch vielleicht mal PJ da. Und viele von meinen jetzigen Assistenzärzten waren hier auch PJ-Studenten und haben das hier im Haus auch in der Abteilung gemacht. Also das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Rat. Man sollte möglichst schauen, dass man so viele Kliniken wie möglich in seiner Ausbildung sich auch ansieht, weil das zum Beispiel gerade HNO, da hat man möglicherweise eine ganz falsche Vorstellung, was das für ein Fach ist. Und das entdeckt man tatsächlich am allerbesten, wenn man mal schnuppert. Es muss nicht immer eine Formulatur sein. Es gibt Blockpraktika, wo man mal eine Woche da in so einem Fachgebiet ist. Aber es gibt natürlich auch einfach ganz zwanglos die Möglichkeit zu sagen, ich schaue es mir auch mal so an. Ich komme mal für 2-3 Tage, das geht relativ problemlos. Und das hilft einem bei der Entscheidungsfindung sicherlich sehr viel weiter.
Wenn man jetzt mal einen Blick in die Zukunft wirft, ist ja immer ganz schwierig, das irgendwie zu forecasten, wie die Entwicklungen tatsächlich stattfinden werden. Aber was erwarten Sie so in den nächsten 10, 15 Jahren für Ihr Fach an Innovation, an Fortschritt, aber auch an Herausforderungen?
Ich erwarte, dass, also was man jetzt schon absehen kann, ist, dass es einen sehr großen technologischen Fortschritt gibt. Das heißt, Funktionsstörungen wie Taubheit, Schnarchstörungen, die mit Atemaussetzern einhergehen. Da gibt es jetzt seit einigen Jahren, teilweise schon seit Jahrzehnten, Implantate, die immer besser werden. Und der technische Fortschritt ist auch etwas, was uns in der Präzision unserer Arbeit sehr viel weiterhelfen wird, auch in der Chirurgie, dass wir sagen, wir können Tumorgrenzen besser darstellen, Tumoren suffizienter entfernen, damit die Prognose unserer Patienten verbessern. Es ist aber tatsächlich auch so, dass gerade so die großen chirurgischen Zugangswege, die man heutzutage kaum mehr braucht, nur noch in Extremsituationen, einfach auch nicht mehr so viel gelehrt werden. Das wird nicht mehr so häufig gemacht. Das heißt, die chirurgische Expertise, die ist in den letzten Jahren schon so ein bisschen, sage ich mal, eingeschlafen. Und da möchte ich schon für Aachen ein Zentrum sein, das die chirurgische Expertise sehr in den Vordergrund stellt. Das, in dem ganzen Spiel bin ich einfach auch derjenige, der als Chirurg da steht und mein Fach im Wesentlichen chirurgisch vertritt. Das ist etwas, da lege ich auch in der Ausbildung einfach sehr viel Wert darauf, dass es nicht verloren geht. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, eine strukturierte chirurgische Ausbildung anzubieten, die momentan einfach noch so ein bisschen dem Zufall überlassen war, wo ich einfach in den nächsten Jahren ein bisschen mehr noch Ordnung reinbringen möchte. Und denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um die chirurgische Expertise eines Fachs auch nicht zu verlieren. Das geht einerseits natürlich an die Weiterbildungsassistenten, die den Facharzt machen wollen. Für die ist das Programm relativ klar, das ist überall auch relativ einheitlich. Aber gerade wenn man dann weitermachen will, wenn man Oberarzt werden will, dann muss man irgendwo auch die Möglichkeit haben, diese spezielle Chirurgie auch noch zu lernen. Mhm. Und da lege ich einfach Wert drauf, dass wir das auch hier beibringen können.
Wenn man mal so über Ihre Klinik guckt, allein für die Cochlea-Implantate haben Sie auch eine enge Zusammenarbeit mit Hörgeräteakustikern und Co. Also ich habe immer das Gefühl, es ist sehr interdisziplinär ausgerichtet. Ja. Würden Sie das insgesamt für die Arbeit einer HNO sagen?
Dass das absolut. Ich kann mir kaum ein interdisziplinäres Fach vorstellen als die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, weil klar, der ganze Kopf ist interdisziplinär, da liegt alles nebeneinander, es gibt ganz viele Berührungspunkte und wo ich jetzt meine Vorstellungsrunde bei den anderen Klinikdirektoren hatte, hat es bei jedem irgendwelche Überschneidungsgebiete gegeben, wo man sagt, ach ja, genau, da haben wir Patienten gemeinsam. Also das muss einem auch Spaß machen, interdisziplinär zu arbeiten. Das ist keine One-Man-Show, HNO-Heilkunde. Und das ist auch wieder ein schöner Punkt, egal in welche Richtung man sich interdisziplinär oder in Kooperationen ausbreiten möchte, man hat die Möglichkeit dazu. Auch denken wir nur an die Allergologie, da gehört die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde auch mit dazu. Das ist ein Punkt, den ich gerne auch ausbauen möchte für Aachen. Und hier die Strukturen, die sehr schön da sind, einfach auch so ein bisschen für die Rhinologie, also für die Nasenheilkunde letztendlich einsetzen möchte und da einfach bessere Netzwerke schaffen.
Ja, toll, interessant. Üblicherweise frage ich zum Ende immer so eine rückblickende Frage. Jetzt sind Sie ja tatsächlich noch so frisch bei uns und selber noch so jung, dass das fast ein bisschen deplatziert wirkt. Deswegen würde ich die Frage eher umdrehen. Angenommen, ich würde Sie jetzt fragen, was hätten Sie denn gern in 10, 15, 20 Jahren für sich erreicht, wenn Sie tatsächlich Ihre weitere Entwicklung einmal so beschreiben würden? Was wären so markante Meilensteine, wo Sie sagen, da möchte ich auf jeden Fall noch dran arbeiten?
Also ganz klar, ich möchte die Forschung in Aachen ausbauen. Das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, wo wir auch gut dabei sind. Also wir haben ein neues Forschungslabor mit der Urologie gemeinsam etabliert, wo ich mich schon sehr darauf freue, wenn wir da die ersten Dinge angehen werden. Mir ist aber auch klar, das geht nicht schnell, da muss man sich langsam herantasten. Und das ist sicherlich ein Aspekt über Jahre gesehen, aber da möchte ich eine stabile Situation schaffen und dann ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich auch meinen Nachwuchs dahin bringe. Das heißt, dass ich als Hochschullehrer diesen Aspekt auch in mein Team bringe. Es muss nicht jeder forschen, es ist nicht jedermanns Sache, aber diejenigen, die das wollen, die sollen auch lernen, wie man das angeht, weil die Angst, sowas zu machen oder sag ich mal, der Hemmschuh, hat die vorher schon erwähnt, ist, dass man meint, das schaffe ich nicht. Das das ist so viel Arbeit, ich habe eh schon so viel Arbeit, wie soll ich denn das noch unterbringen? Aber das geht und da braucht man aber einen Mentor und dieser Mentor möchte ich sein oder ich möchte auch andere Mentoren ausbilden, die das ebenfalls machen können. Und das Gleiche gilt auch für die Klinik. Ich möchte, dass wir da, ich pflege eigentlich eine relativ flache Hierarchie oder eine Kommunikation, die sehr einfach mit mir eigentlich stattfinden sollte. Und das Ziel dabei ist einfach dabei, eine angstfreie Ausbildungssituation zu schaffen und die Möglichkeit zu haben, auch relativ früh bereits zu erkennen, was ist hier, wo ist mein Platz in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut und wie kann ich daran arbeiten. Das sind tatsächlich im Wesentlichen Ziele der Ausbildung. Ich habe jetzt gar nicht so das Ziel, dass ich irgendwas Tolles entdecken will. Das will natürlich jeder irgendwo. Da gibt sicherlich auch ganz interessante Fragestellungen, aber mein Ziel ist eigentlich, dass ich jetzt mein Wissen oder das, was mir zugute gekommen ist in meiner Ausbildungsstätte, dass ich das jetzt einfach auch an ein Team weitergebe, sodass man das aufbaut und dass es dann irgendwann ein Apparat ist, der von alleine auch irgendwie funktioniert.
Das klingt, glaube ich, für den einen oder anderen wirklich sehr verlockend. Vielen Dank, Herr Reuss-Hagenberg, für die Zeit und für den Einblick in Ihre Arbeit. Dankeschön.
Gerne.
Tschüss.
Ja, tschüss.